Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Männerfickhalle, eurem Podcast über Männlichkeit. Hallo Gabby, hast du heute auch einen so hohen Testosteronspiegel wie ich?
Ja Mann, ich bin schon richtig rot, mir steigt das Blut bis ganz an den Kopfende rein, ich kann mich kaum noch bewegen, oh Gott, Hilfe.
Oh Gabby, ruf doch einen an Krankenwagen, oh Scheiße, das oh sollte Gott, jetzt nicht passieren.
Oh mein Gott, meine Muskeln brechen aus meinem Körper.
Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Meldung. Es hat sich ein Vorfall bei der Männerfickhalle ergeben. Ja. Deswegen können wir die heutige Sendung leider nicht wie geplant weiterführen. Wir entschuldigen uns bei allen, die sich darauf gefreut haben. Wir werden die Möglichkeit prüfen, die Ausgabe irgendwie nachzuholen. Stattdessen müsst ihr jetzt mit Ersatzprogrammen vorlieb nehmen. Okay. Herzlich willkommen zum 7. Frühlingsseason-Podcast 2026 hier bei Nana One. Ich bin Endo, euer kleiner Conferencier, der euch durch den heutigen Abend oder Morgen oder Weg zur Arbeit oder Weg von der Schule nach Hause oder in der Badewanne liegen oder im Bett liegen oder masturbieren oder was auch immer ihr tut, während ihr diesen Podcast hier hört, begleiten wird, gemeinsam mit einem Menschen, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar Gabby. Hallo Gabby!
Na, ich? Oh Gott, ich war ganz überrascht. Hallo, herzlich willkommen zu diesem fantastischen Podcast. Heute mit 5 fantastischen Anime, denen wir allesamt eine 10 von 10 geben werden. Braucht gar nicht mehr weiterzuhören. Ist alles übelst geil heute. Heute ist einfach der beste Podcast aller Zeiten.
Das ist voll der Absturz-Podcast. Ich habe mir so, Gabby schreibt mir immer so die Highlight-Titel der Sendung, weil ich auf dem Nana One Contime Instagram, @NanaOneContime übrigens, da bekommt ihr alle Informationen um den Contime-Podcast, Con-Berichterstattung, aber auch alle Updates und Ankündigungen, die es irgendwie zum Anime-Podcast gibt. Das heißt, selbst wenn man jetzt eher Anime-Podcast-Mensch als Contime-Mensch ist, lohnt es sich, da reinzufolgen. Also nochmal, @NanaOneContime ist da der Handle. Da poste ich auf jeden Fall immer vor dem Stream so eine kleine Werbung in meine Story. Und dafür frage ich Gabby immer, was sind denn die Top-Titel, die wir heute schauen, nach Zuschauerzahlen, also quasi nach Einträgen auf meine Anime-List. Heute hat er mir die beiden Titel genannt und beide haben mir nichts gesagt. Ich muss dazu sagen, ich verfolge Anime-Ankündigungen ja auch seit einer ganzen Weile nicht mehr so akribisch. Deswegen muss das erstmal nichts heißen. Kann natürlich sein, dass wir trotzdem richtig fette Highlights dabei haben. Aber so Anime wie zum Beispiel letzte Woche Needy Girl Overdose und so weiter, die haben mir, oder dieses, das letzte, was wir da geguckt haben mit den beiden, die sich da angefreundet haben, das hat mir zumindest irgendwie was gesagt. Diese Woche sagt mir, Moment, ich will jetzt nicht lügen, sagt mir tatsächlich nichts davon etwas. Ja, deswegen erwartet uns auf jeden Fall eine Überraschung.
Mir sagen alle Titel etwas, aber ich habe ja auch bereits den Stream vorbereitet und entsprechend mich mit jedem Titel bereits auseinandergesetzt.
Das ist wahr. Ja,
gut. Endo, was hast du uns denn heute für ein Thema der Woche mitgebracht?
Ja, also ein Thema, ich mache mir ja ständig Gedanken über irgendwas. Ich habe letzte Nacht auch unfassbar scheiße geschlafen übrigens. Letzten beiden Nächte, ich bin permanent aufgewacht in der Nacht.
Und hast dir ein weiteres Thema der Woche notiert?
Genau, hab mir ein weiteres Thema der Woche notiert.
Das ist richtig schlimm mittlerweile. Wir müssen mit diesem Segment aufhören, weil Endo nicht mehr schlafen kann deswegen. Der wacht jede Nacht auf und muss sich neue Themen der Woche notieren. Der kommt jeden Tag mit einer Liste mit 20 Themen der Woche ein, die ihm nachts wieder eingefallen ist. Endo, so viel Podcast machen wir nicht. Wie wollen wir das alles abarbeiten?
Komme ich immer morgens in die Redaktion und Gabby sagt dann, oh Endo, was hast du so blutunterlaufene Augen? Ist dir wieder ein Thema eingefallen? Und ja, meistens ist das so. Ja. Ich guck mal in meiner Liste. Das heutige Thema ist ein Thema, zu dem ich eine Frage habe. Gabby.
Ja.
Wo siehst du dich in 15 Jahren? Nicht berufstechnisch, sondern wie siehst du dich in 15 Jahren als Anime-Fan? Also was glaubst du, wie wird dein Anime-Fandom, ich meine, du musst dein Alter nicht leaken, du kannst dein Alter leaken und uns mitteilen, wie alt du in 15 Jahren sein wirst. Aber
ich glaube, mein Alter haben wir schon sehr oft erwähnt. Also ich.
Okay, ich kenn's nicht. Also ich weiß, du bist irgendwas mit 30.
Ich werde 49 sein in 15 Jahren.
Okay, wie glaubst du, wird mit 49 Jahren dein Anime-Fandom aussehen?
Also ich denke, ich werde wahrscheinlich immer noch Anime schauen. Aber in welcher Art und Weise ich mit Anime agiere, kann ich überhaupt noch gar nicht sagen. Weil, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann ich überhaupt nicht sagen.
Glaubst du denn, du wirst in 15 Jahren mit 49 noch Anime-Fan sein?
Also ich meine, wenn man auf Cons unterwegs ist, da hast du auch einige Oldschool-Anime-Fans rumlaufen, die immer noch seitdem Fans sind, aber das kommt ja auch ganz drauf an, wie sich mein Leben so entwickelt. Ich bin ja ein unfassbar spontaner Mensch und plane überhaupt nichts in meinem Leben. Treffe auch alle Entscheidungen spontan. Von daher, ja, keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht sagen. Aber wo
glaubst
siehst du
denn
dich denn
in 15 Jahren? Lass mich vorher noch eine Frage einwerfen. Okay. Und zwar, glaubst du, du wirst aus Anime rauswachsen?
Ich denke nicht. Ich denke, wenn das so wäre, wäre es schon passiert. Also ich sehe Anime nicht. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwo für irgendwas jetzt schon zu alt bin oder so, was wir so schauen. Und also generell diese Aussage so, ich bin zu alt für das, das ist so generell etwas, was ich relativ selten überhaupt in meinem Kopf habe, auch so außerhalb von Anime, weil ich ich kann auch noch über Memes lachen, die sich eigentlich an 14-Jährige richten oder so. Und hab nie das Gefühl, dass ich dafür zu alt bin oder so. Das ist eher so, ich kann die Humorqualität hinter den Sachen erkennen und ich kann auch die künstlerische Qualität hinter Anime erkennen und weiterhin enjoyen. So, egal wie alt ich bin. Vielleicht denke ich in 15 Jahren anders darüber, aber ich glaube nicht.
Okay, ich glaube, das würde ich tatsächlich ganz ähnlich beantworten. Also ich glaube, ich würde tatsächlich auch sagen, wenn ich jemals aus Anime rauswachsen sollte, dann wäre das schon längst passiert. Aber ich glaube, also ich bin jetzt seit 13 Jahren Anime-Fan. Das ist tatsächlich das erste Hobby in meinem Leben, dass ich so eine lange Zeit mit gleicher Intensität betreibe. Also ich habe ja sehr, sehr viele Interessen. Regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen das, dass ich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch bin und mich für sehr, sehr viele Dinge begeistern kann, die manchmal auch so nicht so wirklich zusammenpassen. Ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt, der eine Wetten-das-Hype-Phase hatte und sich super akribisch mit dieser Sendung auseinandergesetzt hat. Und dementsprechend, ist es so, dass ich so Hobbys, die kommen und gehen bei mir so ein bisschen. Also, früher war das immer so, also gerade als Teenie, da hatte ich immer so für ein Jahr ein Interesse. Das war wirklich immer fast auf den Tag genau ein Jahr, dass ich mich damit befasst habe. Und dann ist das immer so abgeebbt. Und Anime war das erste Interesse, als ich das mit 14 entdeckt habe, was wirklich geblieben ist und auch immer gleich geblieben ist. Weil bei meinen anderen Interessen, wie zum Beispiel Freizeitparks, ich interessiere mich ja auch schon, seit ich denken kann, für Freizeitparks und Achterbahnen und auch die ganze Technik dahinter und die Hersteller und alles. Und das ist zum Beispiel ein Hobby, das kommt und geht. Da gibt's immer mal so Phasen, da bin ich super intensiv drin und lese die ganzen Freizeitparkforen und verfolge die ganzen Neuankündigungen und wo gerade was gebaut wird und versuche so oft es geht in Freizeitparks zu kommen und so. Und dann gibt's wieder so eine Downphase, wo ich mich dann eher mit anderen Sachen beschäftige und nichts dagegen hab, wenn einer sagt, hey Endo, lass uns mal in den Freizeitpark fahren, aber mich nicht als aktiver Fan bezeichnen würde so oder aktiv im Fandom teilnehmend. Und bei Anime ist, wie gesagt, das einzige Hobby, was wirklich seit 13 Jahren niemals irgendwie Ermüdungserscheinungen gezeigt hat. Das ist gleich intensiv geblieben. Es ist, hat sich verändert über die Jahre. Es hat verschiedene, also ich schätze mittlerweile an Anime andere Aspekte, als ich mit 14 geschätzt habe. Und die ganze Wahrnehmung und Verarbeitung hat sich so ein bisschen verändert. Und leider auch so ein bisschen, wie viel emotionales Investment man in das Hobby an sich reinstecken kann, dadurch, dass man halt ein Erwachsenenleben führt und sehr beschäftigt ist. Oder auch zeitliches Investment. Aber ich liebe Anime immer noch genauso, wie ich es vor 13 Jahren getan habe. Und ich sehe keine Anzeichen, warum ich es in weiteren 13 Jahren oder weiteren 15 Jahren nicht tun sollte. Deswegen glaube ich nicht, dass das etwas ist, aus dem ich eines Tages mal rauswachse, wo ich irgendwann mal sagen würde, oh nee, das ist mir, das ist mir zu cringe, so, da fühle ich mich zu alt für. Ich glaube, das Einzige, was es wirklich dämpfen könnte, wäre das Szenario, was wir ja schon ein paar Mal befürchtet haben, oder nicht wirklich befürchtet, aber wo wir zumindest mal drüber gesprochen haben, dass wirklich massiv KI in Anime eingesetzt wird oder ein großer Teil der erscheinenden Anime KI generiert wird oder so, dann würde ich zumindest keine neuen Titel mehr schauen. Dann würde ich mich wahrscheinlich eine Zeit lang durch die alten Titel graben. Aber die alten Titel sind ja auch irgendwie endlich. Da gibt's ja nicht unendlich viele, die einen auch ansprechen würden. Und da würde ich dann wahrscheinlich wirklich an irgendeinem Punkt mein Fandom zumindest nachlassen. Ich glaube nicht, dass ich das jemals verlieren werde, nachdem ich schon so viele Jahre so intensiv betrieben habe. Aber ich glaube, es wird zumindest schwächer werden.
Ich glaube aber auch nicht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen werden, an dem Anime zu 100% KI generiert sein wird und gar nichts mehr von Menschen erstellt sein wird. Von daher, ein paar Highlights wird man immer sich rauspicken können. Und selbst wenn nicht, also so meine Liste an älteren Titeln, auf die ich Bock hätte, ist ehrlich gesagt noch ziemlich lang. Also ich glaube, die bringt mich noch über sehr viele Jahre.
Auch. Ich habe auch über 250 Titel auf meiner Liste, also wer weiß, wie lange ich damit klarkomme. Und dann gibt's ja auch noch Manga und dann gibt's ja auch noch Visual Novels und ganz viele Medien, die so halb damit verknüpft sind, die man ja auch noch nicht gelesen oder gespielt hat. Von daher wird man sich da als Fan schon irgendwie ertüchtigen können. Nein, ich glaube, dass das Einzige, was sich verändern wird, vielleicht der zeitliche Aspekt ist. Na, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man, keine Ahnung, wenn ich irgendwann wirklich richtig, richtig im Job bin und keine Ahnung, was ich dann noch so für Verpflichtungen habe, vielleicht eine Familie habe oder so, dass ich dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit dem einräumen kann wie jetzt. Und dass es dann darunter ein bisschen leiden wird als Hobby. Aber dann ist sicherlich das Erste, was ich machen würde, wenn ich abends, keine Ahnung, die Kinder ins Bett gebracht habe und mich in meinen Hobbyraum setze, einen Anime zu schauen oder so. Und was sich vielleicht auch ändern wird, ist, naja, vielleicht auch so der Geschmack. Also der hat sich sowieso ja geändert. Da haben wir ja an anderer Stelle schon mal drüber geredet beim Thema der Woche, ne, wie sich unser Geschmack über die Jahre so entwickelt hat. Und ich glaube, das wird sich auch weiterentwickeln. Und ich kann mir höchstens vorstellen, dass so die Anzahl der Anime, die mich thematisch anspricht, so ein bisschen weniger wird. Und dass ich zum Beispiel irgendwann, ja, zum Beispiel keine random edgy Anime mehr anschaue. Also ich sehe mich, wo ich mich auf jeden Fall nicht sehe in 15 Jahren. Ich meine, wie alt bin ich in 15 Jahren? Wie alt bin ich in 15 Jahren? Ich kann doch kein Mathe. 42 bin ich dann. Ich sehe mich mit 42 irgendwie nicht. Gut, oder mit 50 oder mit 60. Keine Ahnung, wenn meine 18-jährige Tochter im Zimmer zwei Stockwerke über mir sitzt und ich sitze in meinem Hobbyraum, mir dann die Titten von irgendeinem 18-jährigen Anime-Girl angucken oder so. So, das fände ich dann, glaube ich, doch ein bisschen
weird. Warte ganz kurz, was verheimlichst du hier vor mir? Du hast in 15 Jahren eine 18-jährige Tochter, also ist die jetzt 3 oder was?
Ich habe auch gesagt, ich kann kein Mathe. Deswegen habe ich doch, Moment, aber deswegen habe ich korrigiert, auch wenn ich 50 oder 60 bin. Weil also, mir aufgefallen okay. ist, dass das mit 42 keinen Sinn macht.
Na gut, okay.
Nee, aber deswegen, das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwas ist, das man mal abschüttelt. Oder genauso wie ich auch zum Beispiel so die Teenage-Deepen-Edge-Anime meiner frühen Anime-Phase abgeschüttelt habe. Ne, so Sachen so nicht unbedingt Elfenlied, weil ich finde, in Elfenlied ist immer noch einiges an Value, aber so Elfenlied-eske Anime. Ich nehme da immer gerne als Beispiel The Kingdoms of Ruin. Das ist sicherlich ein Anime, den hätte ich mit 14 komplett ernst genommen. Und den hätte ich mit 14 richtig gefühlt. Und jetzt sehe ich den noch so ein bisschen als Trash, aber feier den halt nicht mehr so. Und solche Anime, so Grim-Dark-Edge-Anime, das ist so etwas, das damals fand ich das krass, damals fand ich das gesellschaftskritisch und intelligent und oh, voll krass. Und mittlerweile bin ich da halt so ein bisschen rausgewachsen und hab ja tatsächlich mittlerweile auch so ein bisschen philosophische Kenntnis und kann so ein bisschen, ja, so Blendgranaten auch als solche identifizieren. Und ich glaube, auf eine ähnliche Weise werde ich vielleicht aus den Random Edgies rauswachsen, oder vielleicht auch aus dem einen oder anderen Genre, ich weiß auch nicht.
Oder vielleicht sogar generell aus Anime, die so Teenager im Schulalter und Schulsettings haben. Ja, genau, haben, ne?
Das hätte ich als nächstes gesagt. Ja. Ich wäre dann vielleicht auch aus so random Highschool Anime irgendwann rausgewachsen, wobei es ja Titel gibt, wie zum Beispiel Hibike Euphonium, die finde ich, die man sich bestimmt auch durchaus noch in einem höheren Alter angucken kann, weil sie einfach eine sehr gute Geschichte erzählen.
Ich muss auch sagen, das hatte ich glaube ich schon mal im Podcast irgendwie bei irgendeinem anderen Thema mal erwähnt, dass ich gar nicht dieses, ich muss mit einem Charakter relaten habe und oder generell mit dem Setting relaten oder so. Ich kann beim Schauen irgendwie das so als fiktive Welt wahrnehmen und muss mich nicht unbedingt irgendwie da reinfühlen können oder so. Von daher ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich jetzt noch nicht das Gefühl habe, dass so Highschool-Settings oder so für mich jetzt totales No-Go sind oder dass ich da überhaupt keine Unterhaltung mehr draus ziehen kann oder so. Und aber mal gucken, wie lange das so geht, ne? Also man verändert sich ja auch mit der Zeit.
Ich glaube, die können halt irgendwo immer, also auch für mich funktionieren, weil, als Schüler habe ich mich halt wirklich aktiv damit identifiziert. Also da habe ich wirklich aktiv geträumt und habe mir immer gedacht, so, ich bin ja auch Schüler, das wäre ja total cool, wenn mein Schulalltag so wäre oder so, und hatte da einen anderen Bezug irgendwie zu. Das hat sich irgendwie näher angefühlt, so von der Geschichte.
Da warst du auch marketingtechnisch die richtige Zielgruppe und solltest genau diese Gedanken bekommen durch die
genau. Anhalt, ja. Und das hat sich verändert. Und mittlerweile, wenn ich mir solche Settings angucke, dann, naja, im schlimmsten Fall sprechen sie mich nicht an. Das hatte ich zum Beispiel bei Alia, Sometimes Hides Her Feelings in Russian, wo die Probleme der Charaktere sich für mich angefühlt haben wie, ja, das sind halt Teenie-Probleme. So, das sind halt so Dinge, wenn ich 14 oder wenn ich 16 gewesen wäre, dann hätte mich das vielleicht angesprochen. Mittlerweile fühlt sich das nicht mehr so unmittelbar an. Aber im besten Fall, so wie zum Beispiel Mai Makiine oder Hibike Euphonium, empfühle ich da einfach Nostalgie. So, und denke an meine eigene Schulzeit zurück und wie es mir wohl gegangen wäre, wenn ich damals in diesen Situationen gewesen wäre und so weiter. Und ich denke mal, das ist ja auch der Grund, warum Schulsettings so beliebt sind, weil sich halt alle Altersgruppen irgendwie damit identifizieren können, weil jeder ist halt mal zur Schule gegangen und hat da irgendwelche Erinnerungen dran. Ja, deswegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich halt so aus, naja, Teenie-Charaktere, die auch wie Teenies geschrieben sind und auch Teenie-Probleme haben und jetzt keinen interessanteren Konflikte mitbringen oder so, dass ich auch sowas halt mehr und mehr rauswachse. Das beobachte ich teilweise jetzt schon, wenn auch nicht so krass, aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mit 42, dass das krass anders sein wird. Aber wir sehen ja momentan auch, das sagen wir auch immer wieder hier im Podcast, dass auch immer mehr Titel erscheinen, die erwachsene Charaktere haben. Und da kann man sich dann ja eventuell noch mehr mit identifizieren. Aber also ja, TLDR, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich sehe in meinem Leben und in meinem Inneren nicht das geringste Anzeichen dafür, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens kein Interesse mehr an Anime haben sollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Interesse aus eher äußeren Umständen irgendwann mal ein bisschen mehr in den Hintergrund tritt. Aber dass ich das Hobby komplett ablege und sage, nein, ich bin jetzt kein Anime-Fan mehr, ich glaube nicht, dass das irgendwann passieren wird.
Ja, würde ich mitgehen. Selbiges mit World of Warcraft bei mir.
Nein. Da sehe ich dich ehrlich gesagt auch in 15
Jahren. Ja, ey, habe ich auch vor 20 Jahren nicht gedacht, dass ich das in 20 Jahren noch spielen werde. Also von daher, mal gucken. Ich glaube, da höre ich wahrscheinlich erst auf, wenn Blizzard die Server abschaltet oder ich keine Leute mehr kenne, mit denen ich zusammenzocken kann. Und irgendwie,
wenn Blizzard die Server abschaltet, dann machst du halt einen privaten Server.
Ja. Es hört auch niemand in meinem Umfeld auf mit dem Spiel. Das ist schlimm. Die sind alle genauso süchtig wie ich seit 20 Jahren. Das ist einfach, es endet nicht.
Ich wünsche, so wäre das mit meiner Dead by Daylight-Gruppe. Oh. Freunde, wenn ihr Dead by Daylight spielt, wenn ihr nette Menschen seid, die Dead by Daylight spielen, dann geht doch mal jetzt auf nanaone.net und kommt auf unseren Discord, der da verlinkt ist, und schreibt mich an. Ihr findet mich unter dem Namen Endo, weil ich meine Dead by Daylight-Gruppe ist gestorben. Ich hatte 2021, als ich damit angefangen habe, eine richtig aktive Gruppe aus 4-5 Leuten, die Dead by Daylight gezockt haben. Das hat richtig Bock gemacht. Und ich hatte immer andere Survivor dabei. Und die sind einfach alle weggebrochen mit der Zeit. Und jetzt ist nicht mal mehr meine Freundin, die der krasseste Dead by Daylight Ultra war, spielt das noch regelmäßig. Deswegen, kommt vorbei. Spielt mit mir Dead by Daylight, Freunde. Gut.
Gut. Spielt
sollen mit wir Dead jetzt by mal Dead by Anime spielen?
Ja. Okay. Wir fangen an mit womit fangen wir denn an? Ich habe gar nicht nachgeguckt. wir fangen an mit The Klutzy Class Monitor and The Girl with the Short Skirt im japanischen Titel. Ponkotsu Hukin to Skato Take ga Futekisetsu na JK no Hanashi. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
eine Light Novel. Habt ihr euch so gedacht bei dem langen Titel? Na, nee, ist ein Manga. Das ist eine Manga-Adaption von Zero G. Die hatten letztes Jahr unter anderem mit Mechanical Mary und Welcome to Japan, Miss Elf. Der Manga läuft seit 2019. Als Regisseur haben wir hier Iwanaga Daiji, der Regisseur von The Night Beyond the Tri-Cornered Window. Was, glaube ich, ein Yaoi-Romance-Titel war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Drehbuchautor ist Yokotani Masahiro. Der hat schon bei Titeln wie The Devil is a Part-Timer und Make Ine die Drehbücher geschrieben. Jo, und dann gehen wir da mal geschwind hinein. Hex, Hex.
Sex, Sex, ha!
Hör mal, Endo. Endo.
Ah, ja, was
halt, mal an, halt mal an hier, halt mal an. Naja.
Was bist denn du für ein Beefke hier? Jetzt, Mama, dass du wegkommst.
Jetzt haben wir hier kurz den Schnabel. Und hörst mir mal hier zu. Mit deinem Kokolores hier.
Hier ist gleich
pass mal auf hier. Du ziehst dir ab morgen mal einen längeren Rock an. Ich sehe die ganze Zeit deinen Sack hier raushängen. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Kartoffel, ich zieh mir an, was ich will hier, hör mal. Wenn ich meinen Sack zeigen will mit dem VfL-Buch und Tattoo drauf, dann mach ich das, hör mal.
Geil,
ich mal
knackigen was ist mit Speckarsch, dir? Der hängt auch die ganze Zeit raus, du. Wenn ja, was soll ich machen, ey?
Ich muss ja gleich die Schnauze. Juckt die Fresse oder was ist los mit
dir? Und alle hier drumherum müssen die ganze Zeit.
Aber das ist mal wieder typisch Berliner. Aber erst glaubst du, hast die bessere Currywurst.
Wir müssen die ganze Zeit was probieren, wenn du hier vorbeiläufst.
Dann sagst du, Kindl ist besser als Fiege. Das
ist
auch kompletter
Spokolos. Willst du mir jetzt hier mit deinem Fiege?
Schwachsinn ist das. Hör mal, Fiege ist Slow Brewing. Weißt du überhaupt, was das ist in deinem Berlin oder was?
Ey, was will ich mit Slow Brewing? Ich will mir das sofort rein donnern oder so.
Hör mal, geh hinterm Stadion nach dem Spiel, kommst mal zu mir, dann klären wir das mal, hör mal.
Ja, mach mal so.
Also ich würde das wirklich, wirklich gern mit dir klären, weil die, hör mal, was du gerade gesagt hast über meinem Arsch und was, ne? Also wir können da was einrichten, ne? Also ich finde dich auch ganz
toll. Also privat kannst du den Rock dann auch so kurz tragen, wie sonst immer. Aber mir geht's bloß darum, dass mir nicht hier jemand was wegguckt.
Ja, das kann ich schon verstehen, aber treffen wir uns hinter der Ostkurve nach dem Spiel und dann können wir mal gucken, was das einfach vielleicht.
Was willst du mit Ostkurve? Ich will doch nicht hinter die Ostkurve, ich bin bei der Westkurve, ich bin doch in West-Berlin hier.
Ja, hör mal, in Bochum ist das halt die Ostkurve, du, hör mal. Das ist halt normal, was ist denn, denkst du, bist du hier zu Union oder was? Du bist Hertha, guck doch mal auf dein eigenes Trikot, das vergessen die Kerl, Berliner Kerl.
Ja, ich bin auf jeden Fall härter als du. Ne? So, jetzt. Jetzt.
Willst du das mal austesten? Willst du das mal austesten?
Ja, mach mal. Dieses Wochenende?
Gern.
Okay. Ich freue mich auf deinen Rock.
Ich auch. Worum geht's? Gut, dann würde ich sagen, fassen wir mal den Anime zusammen. Also, es geht in diesem Anime um die Poem. Oder auch Poem. Oder auch Poemü. Die ist eine Gyaru, die sich denkt, Schulregeln sind wie Knochen, dazu da, um gebrochen zu werden. Und deshalb taucht sie mit blond gefärbten Haaren und einem viel zu kurzen Rock in der Schule auf und bekommt direkt Stress mit dem Togo, der voll Togo ist, aber außerdem ist er auch der Vorsitzende des Disziplinarkomitees oder irgendwie so und dafür verantwortlich, dass die Regeln in der Schule umgesetzt werden und ist da nicht gerade sehr begeistert davon und teilt ihr das mit, dass sie das nicht darf und die Poem, die denkt sich, ja, hör mal, was du hier laberst, das geht mir mal so was von am ein wenig sichtbaren Allerwertesten vorbei. Ich ziehe mich an, wie ich will und daraus entbrennen immer wieder große Diskussionen. Mit der Zeit stellt sie allerdings fest, dass der Togo das überhaupt nicht persönlich meint, sondern wirklich einfach nur ein absoluter Regelfanatiker ist, der ganz genau jede einzelne Schulregel umsetzen möchte und sie eigentlich sogar ganz sympathisch findet. Und sie stellt dann nach und nach fest, dass sie den Togo unter dem Regelfanatiker eigentlich auch ganz sympathisch findet. Und dann ergibt sich eine seichte Romanze mit vielen abgedrehten Charakteren, ulkigen Situationen, noch viel ulkigeren Soundtracks an einer extrem ulkigen Schule. Und es ist alles ausgesprochen ulkig, das sollte ich an der Stelle noch dazu erwähnen.
Ja, Gabby. Also ich war erstaunt, wie Togo ich diesen Trümmer-Romance-Anime fand. Ich hatte den, wie eingangs schon erwähnt, so halb auf dem Schirm. Aber hab irgendwie gar nichts erwartet jetzt im Vorfeld. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, ja. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das Key-Visual und alles, was ich so grob davon mitbekommen habe, hat bei mir so den Eindruck erweckt, dass wir hier so Humor auf so Gintama-Level bekommen. Und mit Gintama-Level meine ich jetzt nicht, dass ich besonders viel Gintama gesehen habe oder mich auch an diese zwei Folgen, die ich mal irgendwann gesehen habe, erinnern könnte, aber wir hatten ja diese Season schon
Ich habe dir kürzlich eine Einführung in Gintama-Humor gegeben.
Genau, wir hatten ja schon Dandelion diese Season und entsprechend, ich hatte diese Art von Humor irgendwie so erwartet, aber habe was ganz anderes bekommen, nämlich irgendwie so völlig übertriebene, dumme Scheiße die ganze Zeit und dazwischen ganz viele irgendwie ziemlich legitim cute Momente und das hat sich alles irgendwie so chaotisch angefühlt, aber chaotisch gut. Und ich mag ja grundsätzlich chaotische Dinge und das hat so mein inneren Chaos getickelt und ich mochte die generelle Abwechslung von der Serie.
Ja, ich glaube, mit Abwechslung hast du da auch schon das richtige Stichwort, weil das hier ist eigentlich so ein bisschen Gimmick-Anime done right. Weil wenn man sich den Titel anschaut und auch so die ersten 5 Minuten der Folge, könnte man meinen, okay, es ist ein Gimmick-Anime. Wir haben ja auf der einen Seite eine sehr freigeistige Gyaru und auf der anderen Seite einen Regelfanatiker. Und das Gimmick dieses Animes wird jetzt sein, dass die immer wieder aneinander geraten. Allerdings revealed der Anime, finde ich, schon relativ schnell, dass da mehr ist. Und dass da doch schon eine gewisse Chemie auch zwischen den Charakteren herrscht. Weil eben sie aus mehr bestehen als einfach nur ihrem Gimmick. Das ist ja in vielen dieser Gimmick-Anime eben nicht so. Da bestehen die Charaktere ja eben nur aus der Eigenschaft, zum Beispiel vollkommen emotionslos zu sein. Gerade, ey, wir hatten ja letzte Season oder vorletzte Season diesen Anime mit dem super ausdrucksstarken Jungen und dem emotionslosen Mädchen. Und die bestanden in der ersten Folge wirklich aus keinen anderen Eigenschaften als das. Und hier hast du aber dahinter Charaktere, die, naja, sich irgendwie ein bisschen glaubwürdig anfühlen. Ich meine, sie, hat einen ungewöhnlichen Namen, hat da auch so ein kleines bisschen Komplexe drüber, versucht sonst eigentlich nur so ihr Best Life zu leben und ist hat halt einfach ihren eigenen Kopf, aber ist ein guter Mensch. Und du merkst, okay, sie ist jetzt nicht Gyaru und regelfeindlich, weil das halt ihr Charakter ist, sondern wirkt wie eine Person, die halt einfach so ist. Und er revealed halt, dass hinter seiner Regelfanatheit halt auch, vielleicht sein familiärer Background steckt. Er redet davon, dass sein Vater ihn halt so großgezogen hat und dass er aber auch von anderen gemieden wird und so weiter. Das heißt, den Charakteren wird eigentlich schon instant ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Die Folge bestand aus mehr als einfach nur ein Abspulen von Gimmick-Comedy-Szenen. Und ich glaube, das hat das Ganze schon so ein bisschen aufgewertet und gezeigt, dass es hier auch zumindest ein bisschen versucht, eine ernstzunehmende Romance zu erzählen. Dann haben wir, später wurde dann noch ein weiterer abgespaceder Nebencharakter eingeführt. Es geht auch so ein kleines bisschen um ihre Freundinnen. Das heißt, vielleicht wird es sich hier nicht komplett auf das Main-Do konzentrieren, sondern so ein bisschen wie Horimiya auch so 2-3 Sachen am Rand beleuchten. Ich hoffe jetzt nur, also die erste Folge hat auch schon angedeutet, dass die Folgen jetzt immer aus mehreren kleinen Episoden bestehen. Also wir hatten 3 Geschichten, wenn ich das richtig gezählt habe, in der ersten Folge. Und ich hoffe, dass das trotzdem unterhaltsam bleibt. Weil solche Anime ja dazu neigen, jetzt nicht die allerheftigste Progression zu haben. Und ja, bis in alle Unendlichkeit immer nur süße kleine Comedy-Geschichten zu liefern. Und ich muss auch sagen, die Pointe dieser Geschichte war in dieser Folge überwiegend, dass sie halt irgendwann total Hasukashi geworden ist und ihm in die Magengrube geboxt hat. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht die einzige Pointe bleibt. Also klar, es passiert auch viel Verrücktheit drumherum, weil die Charaktere auch einfach sehr exzentrisch sind. Aber ich hoffe, dass ja die Beziehung von den beiden jetzt nicht auf ewig sein wird, dass er irgendwie sagt, dass er sie hübsch findet und sie läuft dann rot an und boxt ihm in die Magengrube. Weil das finde ich dann, glaube ich, doch auf Dauer ein bisschen low. Aber ich könnte mich deiner Einschätzung anschließen, dass das mehr war, als ich erwartet habe.
Ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, warum es hier überhaupt diese Aufteilung in so kleine Mini-Episoden gab, weil irgendwie war das eigentlich eine ganz normale erste Episode, die sich jetzt nicht total episodisch angefühlt hat. Also es hat sich jetzt nicht angefühlt wie einer von den 9001 Gimmick-Romance-Anime, die wir letzte Zeit so oft haben, sondern wie etwas, was einfach wirklich so eine normale, sich natürlich flowende erste Episode erzählt, in der einfach die Charaktere, so wie sie sind, dargestellt, vorgestellt werden und wir tatsächlich auch schon ein bisschen Progress haben. Also das wirkte wie eine zusammenhängende Geschichte, die ja erzählt wurde. Klar, es war dann halt immer ein Tageswechsel und der nächste Tag, dann ist wieder irgendwie ein bisschen was Neues introduced worden, wie halt zum Beispiel zum Schluss im letzten Part dann dieser, der zweite, der Schularzt, oder war kein Schularzt, also der war ja selber Schüler, aber der Krankenzimmermensch, Schüler, Abgeordnete, aber warum jetzt die Aufteilung notwendig war, so keine Ahnung, das lässt so diesen, das hatte irgendwie auf mich und anscheinend auch auf dich eher so den gegenteiligen Effekt, dass man sich halb einredet, weil man das schon so gewohnt ist, dass man hier jetzt was Episodisches spendiert bekommt. Und es war aber zumindest in der ersten Episode jetzt nichts Episodisches im Sinne von, dass wir da drei kleine Kurzepisoden hatten. Also, ja. Aber gut, das ist jetzt ein kleines Detail, dass ich jetzt für mich nicht irgendwie in die Bewertung einfließen lässt. Aber irgendwie so. Dass am Ende nochmal der zweite männliche Hauptcharakter oder so eingeführt wurde, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein Hauptcharakter sein wird, das hat irgendwie dem Ganzen nochmal so eine zusätzliche Ebene an Humor gegeben, die ich ziemlich, ziemlich nice fand, wie einfach diese beiden Kerle, die irgendwie plötzlich wie aus einem Trigger-Anime zu kommen schienen, sich irgendwie die ganze Zeit gegenseitig angebrüllt haben, aber halt nicht auf aggressive Art und Weise, sondern so, ja, ich helfe dir jetzt, ja, oder helf halt.
Und das, sie haben quasi die Männerfickhalle
adaptiert. Das war wie so eine Anime-Adaption der Männerfickhalle. Das hat mir ganz gut gefallen. Und hat hier eine erstaunlich gute Zeit mit der Serie. Auch optisch war das eigentlich ziemlich, ziemlich schick alles. Ich habe so im Internet so ein paar Vergleiche mit Trigger-Anime gelesen. Ich meine, das kann man an ein paar Stellen auf jeden Fall nachvollziehen.
Auch ich finde, es wirkt so ein bisschen wie das uneheliche Kind von Trigger und Oldschool Onuma, weil wir hatten fucking viele Polkadots.
Das stimmt, ja.
Es waren überall Polkadots und Muster im Hintergrund. Deswegen, für ganz Trigger würde ich sagen, war es erstmal nicht gut genug animiert.
Ja, ja.
Also nicht auf dem krassen Level, das Trigger normalerweise hat. Und es war nicht wild genug. Ja. Also so ausgerastet sind sie dann auch wieder nicht mit der Regie. Aber es ist zumindest so ein bisschen an diesen cartoonigen Style angelehnt, der aber, obwohl ich da normalerweise kein so riesiger Freund von bin, hier ganz schick ausgesehen hat.
Ja, das war auf jeden Fall alles ziemlich, ziemlich stilsicher, besonders bei dem Regisseur, der praktisch keine Regieerfahrung hat. Also wie gesagt, der hat bei einem Yaoi-Romance-Titel von vor 5 Jahren einmal Regie geführt. Das war sein einziges Werk. Ansonsten hat er ein bisschen Episode-Direction gemacht bei Titeln wie The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World.
Peak-Anime.
Ja, also der hat legitim nichts Gutes auf seinem Track-Record, wenn ich hier gerade mal so die Titel durchgucke. Von daher, ziemlich Überraschung. Scheint ein talentierter Regisseur zu sein. Und weiter so. Und wir gehen mal in die Zahlen rein.
Das tun wir. Auf MAL haben wir eine. Ja.
Ja, ja, ja.
Irgendwann haben wir es raus. Haben wir eine 7,59 bei 7912 Bewertungen. Stand ist hier der 10.06.2026. Unsere Community gibt eine 6,23 bei 13 Bewertungen. Gabby, was gibst du?
Ja, ein weiterer Romance-Titel, dem ich eine recht hohe Bewertung gebe diese Season. Und zwar gehe ich mit einer 7 von 10 rein. Diese Season ist echt strong, was Romance betrifft. Endo.
Okay, ich würde sagen, ich bin ein kleines bisschen vorsichtiger. Ich gebe eine 6 von 10. Es war sehr unterhaltsam, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der repetitiv werden könnte oder irgendwann anfangen zu hängen. Deswegen gehe ich ein wenig vorsichtiger rein, bin aber grundsätzlich diesem Anime sehr aufgeschlossen und kann mich dir auch anschließen, dass die Romance-Anime bis jetzt verhältnismäßig stark waren.
Wunderbar, dann kommen wir zum zweiten Titel für heute und zwar ist das Killed Again, Mr. Detective, im japanischen Titel Matako no Sarete Shimatta no Desne Tante-sama. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von Liden Films, die hatten wir letztes Jahr unter anderem mit May I Ask for One Final Thing und Tojima Wants to be a Kamen Rider. Die Novel läuft 2021. Als Regisseur haben wir hier Naoya Takashi, bekannt für Tales of Wedding Rings und Vermeil in Gold. Als Original Character Designerin haben wir Richu, die bekannt ist durch The Vexations of a Shut-In Vampire Princess. Und im Soundtrack haben wir noch Mutsuki Shuhei, bekannt für die Soundtracks von Licorice Recoil und Spike's Family. Diesen Titel.
Sehr gute Soundtracks.
Diesen Titel werde ich, glaube ich, für immer verwechseln mit dem anderen getöteten Vampir-Titel, den wir vor ein paar Jahren hatten. Wie hieß der? Das war, glaube ich, von Engi, ne?
Getöteter Vampir?
Nicht Vampir, Detektiv.
Ach, meinst du den
der hat fast den gleichen Titel.
Detective These Days Are Crazy? Oder, meinst du hier Tante Iwamo Shinde?
Genau, Detective is Already Dead. Der einfach dieselben Charakterdesigns
hat. Massive Light Novel-Anhängerschaft hat. Ja, und eine massive Light Novel-Anhängerschaft. Die Light Novel soll wohl sehr gut sein. Ja. Und der Anime durchgehend eine komplette Scheißadaption.
Genau, und die weibliche Protagonistin sieht einfach gleich aus in beiden Titeln. So ziemlich, wenn ich jetzt gerade mal so durchklicke, sehen die gar nicht so gleich aus, aber egal, das ist, mal gucken, was das hier wird, ich habe keine Ahnung, mal schauen, auf geht's.
Tatort! Du Gabby!
Ja!
Du Gabby, ich bin jetzt nach Münster gezogen, ich studiere jetzt in Münster.
Oh, warum denn das?
Ich hab jetzt so ein cooles, ach, das ist einfach voll die Vibe-Stadt, weißt du? Ich hab jetzt so ein Fahrrad, das hat vorne so Blumen am Korb.
Ach so.
Das hat auch einen Korb vorne. Und ich wollte dich mal einladen, mein Freund und ich, wir machen bald ein Krimi-Dinner. Oh. Willst du mal zum Krimi-Dinner? Also pass mal auf, wir haben uns voll was ausgedacht, voll die Geschichte, voll die cozy Geschichte. Wie weißt du ja so, ich liebe so cozy Krimis, also pass auf. Ich hab mir auch was eingefallen lassen, was nicht jeder hat. Ein englisches Landhaus, ne?
Ja.
Irgendwo in Großbritannien. Oh. So, und jetzt geht's um den Earl, der lebt da in dem Landhaus und der lädt seine Familie ein. Das ist eine Familienfeier. Ich weiß, das ist voll aufgefallen und so. Und pass auf, da geschieht dann Mord.
Oh nein, ja,
und wir sind jetzt im Krimi-Dinner so, da gibt's die Diva einmal, das bist dann du, das ist dann deine Rolle. Und es gibt den Butler und es gibt den schwulen Bekannten und es gibt den Gärtner und ich kann dich schon mal spoilern, der Gärtner war der Mörder am Ende.
Ja, na klar.
Aber das verrat keinen, ne? Das wird voll das gute Krimi-Dinner, das ist voll cozy, weil dem Mordopfer, das war übrigens der reiche Cousin, dem wurden die Eingeweide, also der Körper so von oben bis unten ausgeschnitten, dann sämtliche Eingeweide rausgeholt und dann wurde er noch mit seinen eigenen Eingeweiden stranguliert. Dann wurde ihm noch so die Rückenmarksflüssigkeit ausgesaugt. Es ist so cozy, weißt du? Das ist so Cozy-Krimi. Cozy-Krimi-Dinner. Deswegen also einfach auf entspannt, ne? Gucken wir uns dann die Leichenteile an. Voll gut. Das Essen ist auch so ein bisschen darauf angelehnt. So, das ist am Samstag um 18 Uhr. Ich hoffe, du kommst dahin.
Ja, na klar, bin ich auch am Start, Digga.
Ja, klar, ich liebe einfach so Cozy-Krimis.
Kann ich ein bisschen Koks mitbringen?
Ja, nee, also, ja, eigentlich schon, wir gucken sowieso die ganze Zeit. Okay, dann verrat mir doch mal, so, jetzt musst du dir eine Cozy-Krimi-Dinner-Geschichte ausdenken. So, was hast du denn für eine?
Okay, pass auf. Also, stell dir vor, wir haben einen Detektiven. Und dieser Detektiv ist der Sohn eines Detektiven. Und dieser Detektiv, also sein Vater, der ist ein legendärer Detektiv. So SSS-Rank. Sterne. Das ist
wie ein legendäres Pokémon.
Ja, genau.
Und damit haben wir den Mitch-Beitrag der Woche eingereicht.
Und unser Hauptcharakter, der Sakuya, der Detektiv, der hat auch in seiner Detektei eine Assistentin, die Lily Thea. Und die hilft ihm bei seinen Detektivsachen. Und bei seinen Detektivgeschichten stirbt er jedes Mal qualvoll und bekommt ein Messer in den Hals und blablabla.
Das klingt nach einer richtig entspannten, cozy Krimi-Geschichte. Finde ich richtig gut, würde ich zum Einschlafen hören.
Genau. Aber der lebt dann irgendwann einfach wieder nach einiger Zeit.
Und jetzt klingt sie nicht mehr so cozy, jetzt finde ich, fehlt was.
Ja, und jetzt hat er den Auftrag, auf einem Luxusschiff eine Affäre eines Filmproduzenten zu untersuchen. Ich glaube, Affäre hier in der Beschreibung auf IMDb bedeutet, damit ist, glaube ich, keine Affäre gemeint, sondern einfach nur die Umstände. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich habe möglicherweise nicht hundertprozentig aufgepasst. Weil die verfickten Light Novel-Dialoge mich komplett jedes Mal rausgerissen haben und überhaupt nicht dafür sorgen konnte, dass ich irgendwie meine Aufmerksamkeit auf den Dialogen behalten kann. Es ist schlimm. Das war wirklich so eine richtige Light Novel-Produktion. Aber von vorn bis hinten. Also das waren wirklich die lightnovelligsten Lightnovel-Charaktere, die ich seit langer Zeit gelesen habe.
Holy also shit. Alleine schon von der Intro-Sequenz, also so den ersten Minuten, konntest du so exakt den Wortlaut und den Aufbau und alles aus dem ersten Lightnovel-Kapitel rekonstruieren. Es war halt ein Gespräch zwischen ihm und seinem Sidekick da, dem Mädel, in deren Detektei, das halt sozusagen komplett aus, wie du bereits wusstest, entstanden.
Ja, und es wollte auch dann irgendwie so schlau tun. Und ich weiß nicht, das hat nicht mal Sinn ergeben in dem Moment, weil das nicht mal irgendwie eine emotionale Auswirkung auf den Zuschauer hatte. Aber es wollte so tun, als würden die beiden sich erst irgendwie nicht kennen und die wäre jetzt so spontan in der Detektei aufgetaucht und wäre vielleicht eine, die einen Auftrag hat für ihn. Und dann sagt sie plötzlich dann, ja, wie du bereits wusstest, bin ich deine Assistentin. Und dann denkt man als Zuschauer,
ich bin ja schließlich deine Assistentin. Oh, das ist aber krass. Ich hätte erst gedacht, dass das nicht so ist, weil ich ja schließlich ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater habe, so wie du weißt. Und dann haben die sich die ganze Zeit in so möchte-gern-Kessen-Dialogen die Bälle zugespielt. Und das sollten halt so coole, snappy Dialoge
zwischen zwei sehr intelligenten Menschen sein. Aber die Bälle waren nicht aufgeblasen. Die waren, die hatten einen Platten.
Es war halt so unfassbar konstruiert. Und dann hat sie die ganze Zeit, dann ist sie aufgestanden und hat so die ganze Zeit Dartpfeile an ihm vorbei auf die Dartscheibe geworfen, damit der Autor zwischen den ganzen Dialogzeilen halt noch ein bisschen was anderes schreiben kann, damit das nicht so monoton wirkt. Und dann stand sie auf und nahm den Dartpfeil, während sie grinste. Dialog, Dialog, Dialog. Und dann warf sie den Dartpfeil gerade so an ihm vorbei und er erschrak sich. Dialog, Dialog, Dialog. Und das ist so
Dialog, typisch. Dialog, also, Dialog. Ein weiterer Dartpfeil traf genau in die Mitte der Dartscheibe.
Hauptcharakter Kun fragte sich, ob er sie nicht langsam beruhigen sollte. Und dann wieder Dialog. Und wirklich, geht in die Buchhandlung, wenn ihr mal das nächste Mal in der Stadt seid und schlagt irgendeine beliebige Light Novel, keine Ahnung, Tokyo Pop und so, die bringen ja jede Menge Kram raus. Oder Dokiko mittlerweile auch und so. Schlagt irgendeine Light Novel auf und lest das erste Kapitel. Die Chance ist sehr, sehr hoch, dass es exakt so aufgebaut ist. Und vor allen Dingen auch so Seishun Light Novels und so, die haben das halt auch richtig oft. Und ich meine, Light Novels haben einen bestimmten Stil. Da ist erstmal nichts gegen einzuwenden. Also zum Beispiel Maki Ine hat auch, also das ist ja die Light Novel, die ich so am meisten mag, die ich ja auch immer noch lese. Da habe ich auch den neuen Band hier seit ein paar Tagen liegen. Und da ist es auch so, dass die Charaktere sich Bälle zuspielen. Nur in Maki Ine merkst du halt, okay, der Autor hat tatsächlich ein Talent zum Dialoge schreiben und es sind Charaktere mit Substanz und da steckt tatsächlich was hinter und hier ist es halt done wrong. So, da merkst du halt, okay, es ist einfach nur unfassbar dumm.
Du brauchst halt auch gleichzeitig bei einer Anime-Adaption auch einfach einen Regisseur und einen Drehbuchautor, die so ein bisschen verstehen, wie man eine Light Novel anständig übertragen kann auf das Anime-Medium und nicht einfach nur eins zu eins das Ding runterrattern, sodass dann sowas rauskommt wie hier. Sodass das dann etwas, was sich selbst beim Lesen der Light Novel schon unnatürlich anfühlt, sich dann im Anime dann erst recht seine Unnatürlichkeit entfaltet und man als Zuschauer einfach nur noch denkt so, was soll die Scheiße? Ja.
Also, gemessen an den beschissenen Dialogen unterstelle ich mal, dass das auch keine sonderlich gute Light Novel ist. Aber ja, die hätte eine vernünftige Adaption natürlich ein bisschen was retten können. Der eigentliche Plot ist halt nicht viel passiert in der ersten Folge. Wir wurden halt in dieses Gimmick eingeführt von, okay, er wacht immer wieder auf. Keine Ahnung, ob da was Interessantes draus gemacht wird. Ich muss ehrlich sagen, unter dem ganzen Scheißerhaufen lag ein Goldnugget vergraben. Und zwar glaube ich, dass ich die Charakterdesigns von der Charakterdesignerin von der Ritu wirklich hübsch finde. Also die Original-Charakterdesigns. Hier wurden sie von Liden Films ordentlich verwurstet. Beziehungsweise konnten halt nicht so zur Geltung kommen, weil das Ding halt praktisch keine Animation hatte. Und wenn Animation da war, dann war die übelst limitiert und super hakelig und wirklich, wirklich nicht hübsch. Und dann sah es halt meistens eher dirty als schön aus. Aber so grundsätzlich finde ich die Designs hübsch. Und ich habe auch mal das Pixel von der Illustratorin geöffnet und die hat wirklich, wirklich tolle Sachen gemacht. Also das ist so das Goldnugget, was hier unter dem Misthaufen vergraben liegt. Aber ansonsten ist das halt Scheißdreck. Und es bestand alles aus super, also bis zum Schluss alle, es bestand eigentlich komplett aus total konstruierten Light-Novel-Dialogen. Und ich habe richtig gemerkt, jedes Mal, wenn ich versucht habe, jetzt wieder Untertitelzeilen zu lesen, wie mein Gehirn nach spätestens
wieder
zwei Zeilen wieder rausgetan
ist. Hakelig formulierte Dialogzeile. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie an der Übersetzung liegt, sondern einfach, dass du hast dann auch als Übersetzer, bist du dann auch ziemlich eingeschränkt, was du daraus noch machen kannst. Und in dem Fall, selbst wenn das einen Dub gehabt hätte oder so, die Dialogzeilen wären trotzdem völlig hakelig gewesen und auf eine Art und Weise formuliert. Und dass du einfach instant wieder rausgerissen wirst, weil du dich einfach fragst, so, was hat das im Kontext jetzt überhaupt zu bedeuten? Und im Chat wurde schon geschrieben, so, das wirkt teilweise wie von ChatGPT geschrieben. So komplett kontextfrei teilweise. Und also hat mich erinnert an die schlimmsten Light-Novel-Zeiten, als wir pro Season mehrere solcher Titel hatten. Und anscheinend sind sie jetzt zurück. Tja. Hätten gerne vergraben bleiben können.
Das einzige. Fuck, jetzt habe ich einen Blackout. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen.
Das einzig Interessante ist, dass der Hauptcharakter eine weiße Strähne hat und damit bewiesen ist, dass er zum Heldengeist Emia wird, in Großbuchstaben.
Genau.
Tja, dann gehen wir zu den Zahlen, oder?
Ich glaube, es ist weg, ja. Ich glaube, das Ding hat mein Hirn frittiert.
Klingt gut. Auf MRL haben wir eine 6,27 bei 409 Bewertungen. Stand hier der 10.06.2026. Uns Community gibt eine 5,18 bei 11 Bewertungen. Quatsch, das waren völlig falsche Zahlen. Das waren die vom Kurzanime. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nicht weit genug hochgescrollt. Die waren viel zu hoch, die Bewertungen. Stopp. Auf MRL hat das Ganze eine 6,17 bei 3574 Bewertungen. Uns Community gibt eine 3,57 bei 14 Bewertungen. Jetzt, Endo.
Ich gebe eine 3 von 10. Schöne Charakter-Designs, aber ansonsten ist das wirklich der prätentiöseste Light-Novel-Bullshit und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ich glaube, den Anime kann man ganz gut mit einer Zeile zusammenfassen und zwar war das die erste Zeile, die im Anime gesagt wurde und zwar: Detektive sind wie Wellen, denn sie spülen die Pläne der Bösewichte einfach weg. Lasst das mal auf euch wirken und dann wisst ihr ziemlich genau, was wir hier haben. Gabby.
Ja, hat Endo gerade ganz gut bewiesen, dass das mal wieder ein Anime ist, der gerne an seinen eigenen Fürzen riecht. Die Fürze riechen nicht besonders gut, aber naja, gut, ist halt sein Fetisch. Ich gebe eine 2 von 10, das war Bullshit und kann in die Tonne. Und wir machen direkt weiter mit einem Kurzanime, den wir geschaut haben, und zwar Rilakkuma. Ein weiterer Anime aus dem Rilakkuma Cinematic Universe. Wir hatten ja schon mal in der Vergangenheit Rilakkuma Tokaru-san im Jahr 2019. Das war damals so eine CGI-Produktion, die so ein bisschen Stop-Motion-mäßig aussah, aber ich glaube, es war CGI. Und dann gab es noch Rilakkumas Theme Park Adventure im Jahr 2022. Das hatten wir aber nicht im Season-Stream, weil das war quasi dieses Sequel zu dem Stop-Motion-Ding. Und jetzt gibt es endlich eine 2D-Animation von Rilakkuma. Und zwar lizenziert von ADN.
ADN!
Und von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Ein Original-Anime basierend auf dem Rilakkuma-Maskottchen von Production IG. Die hatten wir dieses Season schon mit Eren the South Park. Und als Regisseur, bei einem 1,5-Minuten-Titel. Oder, 30 Sekunden war Ending. Also bei einem 1-Minuten-Titel braucht man 2 Regisseure. Und zwar haben wir da zum einen Itazu Yoshimi, bekannt für Welcome to the Ballroom. Und Kamakura Yumi, bekannt für The Grim Variations. Ja, dann erzähle ich euch direkt mal, worum es geht. Rilakkuma ist ein kleiner, niedlicher Bär. Denkt man. Denn eigentlich, und das sehen wir in Folge 2, ist es nur irgendein nicht näher definiertes Wesen in einem Bärenkostüm. Denn wir sehen in Folge 2, wie er auf seinem Schiff, denn er ist in Folge 2 nämlich Pirat, auf seinem Schiff einen Bärenanzug an den Mast gehangen hat zum Trocknen und trotzdem noch einen zweiten Bärenanzug anhat. Also er hat einen Ersatzbärenanzug. Was steckt unter dem Bärenanzug? Das ist das große Mysterium, das dieser Anime aufwirft. Und ist damit im Bereich Mystery auf jeden Fall besser am Start als Killed again, Mr. Detective. Oder wie siehst du das, Endo?
Sehe ich genauso.
Gut.
Aber ansonsten war das ein schlechteres Banania.
Ja.
Momente, in denen Rilakkuma irgendwas getan hat und eine sanfte Erzählerstimme mit ihm gesprochen hat. Aber das war in Banania irgendwie lustiger, weil da ist Banania auch auf das eingegangen, was der Erzähler gesagt hat und hat die ganze Zeit autistisch nja, nja, nja gemacht und das war irgendwie auch ein bisschen cute. Und ich habe übrigens ein Banania-Plüschi und das war irgendwie knuffig und das hier war auch knuffig, aber weniger knuffig. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen.
Ja, es ist auch einfach ein Minutenfolgen, ne? Da passiert halt auch nicht besonders viel oder vielleicht passiert für eine Minute fast ein bisschen zu viel, aber irgendwie, naja. Ich glaube, hier gibt es nur den einen Zweck, dass man diesen Bären sieht und denkt, boah, ist der cute. Und sich währenddessen im Hinterkopf die Frage behält, was steckt unter dem Anzug? Was steckt unter diesem verdammten Scheißanzug? Kommen wir zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,27 bei 409 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 5,18 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich gebe wieder eine 3 von 10. Gabby.
Gibt eine 4 von 10. Und damit kommen wir zu Anime Nummer 4. Und zwar einen potenziellen Kandidaten für Endos Edgy-Abend. Nee, den gibt's gar nicht mehr, ne? Oder wie war das?
Nee, den gibt's nicht mehr.
Verdammt, dann wird's Zeit, dass er wieder ins Leben gerufen wird. Denn vielleicht könntet ihr dann...
Jetzt nur noch das Wikinger-Wochenende. Das was eigentlich nur ein Tag ist. Wiki aber und die wir nennen es Wikinger-Wochenende, weil es. Nee, wir gucken jetzt erst Vinland-Saga. Also wir rewatchen jetzt erst komplett die erste Staffel nochmal, weil es Jahre her ist, dass wir die das erste Mal gesehen haben. Dann schauen wir die zweite und danach fangen wir Vikings an, also die Serie. Und danach gucken wir, was für Wikinger-Dinge wir dann noch schauen wollen.
Und
also,
dazwischen macht ihr nochmal ein Eschi-Wochenende und zwar mit Jowa-Jowa-Sensei. Lizenziert von ADN.
ADN.
Eine Manga-Adaption von Brainspace, die hatten wir letztes Jahr mit Deki no Mokula und 2024 mit An Arc Demon's Dilemma. Der Manga läuft seit 2022. Als Regisseur haben wir Ishiyodori Hiroshi, der bei beiden eben genannten Brainspace-Anime Regie geführt hat. Ist wahrscheinlich der einzige Regisseur, den das Studio noch hat. Ja, dann let's go.
Let's go.
Endo.
Ja. Ist alles okay mit dir? Oh nein, Gabby hat einen Schlaganfall. Feuerwehr. Ruf den Rettungswagen. Wir mussten leider den Nana One Anime Podcast ein weiteres Mal aufgrund medizinischer Vorfälle pausieren. Ich bin Endo Alter, ich bin Endos negative Version, aber weil Endo so ein unfassbar positiver Mensch ist, unterscheide ich mich eigentlich nicht von Standard-Endo. Gott sei Dank gab es auch ein Gabby Alter. Das ist Gabbys negative Version, aber Gabby ist halt auch so ein Sonnenschein, deswegen unterscheidet der sich auch nicht wirklich vom normalen Gabby. Aber wir müssen jetzt leider durch die Sendung führen, zumindest so lange wie mit dem
Standard-Gabby. Also eigentlich Standard hat man mir gerade gesagt, okay, wir machen jetzt wieder die Männerfickhalle. Bei mir geht's wieder
Gabby,
gut.
Gabby, nein. Gabby. Psst. Bist du ruhig. So, komm, jetzt reiß dich zusammen. Lass normal machen hier.
Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Endo, worum geht's?
Kann mal passieren. Es geht um die gute Hiyori, die ist Lehrerin. Allerdings ist sie so überhaupt nicht dazu gemacht, Lehrerin zu sein und hat total viel Angst vor den Schülern zu stehen und zu unterrichten, weil sie ist literarisch Bocchi. Sie ist Bocchi'se Lehrerin und übt deswegen manchmal im Klassenraum mit ihren Stofftieren so ein bisschen das Unterrichten, bis sie davon eines Tages von einem Schüler beobachtet wird, der in den Raum stürmt, um ihr zu helfen. Denn zufälligerweise ist die Hiyori nicht nur Lehrerin und schüchtern, sondern auch unfassbar lebensunfähig und verletzt sich andauernd oder gerät zumindest in Situationen, in denen sie sich beinahe verletzt und oder irgendwo hängen bleibt oder umfällt oder was auch immer. Sie ist wirklich absolut nicht in der Lage, ein funktionierendes Leben zu führen. Und der Schüler, der sie dabei beobachtet hat, der Akihito, der ist jetzt quasi ihr Partner in Crime und schließt sich ihr jetzt an in ihrem Leben, um dafür zu sorgen, dass sie nicht stirbt. Es lässt sich in einem Wort ziemlich gut zusammenfassen mit Bocce the Lehrerin.
Nee, ich find den Vergleich mit Bocce nicht legitim, weil Bocce hatte nicht die geistige Reife eines Fötus.
Man muss dazu sagen, also es stimmt schon, Bocce wirkt wie ein unfassbar intelligenter Mensch gegen diese Lehrerin.
Richtig, richtig.
Also wirklich wie eine mehrfache Professorin, Doktor.
Es muss einfach alles schiefgegangen sein seit ihrer Grundschulzeit, was irgendwie hätte schiefgehen können, dass diese Frau die Grundschule geschafft hat, anschließend die Mittelstufe geschafft hat und dann die Oberstufe geschafft hat und dann auch noch ein Studium auf Lehramt geschafft hat und inklusive der Probeunterrichtssachen, wie sagt man?
Referendariat.
Inklusive der Referendariate.
Also spätestens da hätte sie scheitern können, weil wir wissen ja nicht, wie gut ihre akademischen Leistungen sind. Also vielleicht ist sie ja, hat sie ja so Nischentalent und ist bei den ganzen akademischen Sachen total gut, also mega intelligent und schafft das alles, aber ist halt nicht in der Lage, solche Dinge zu meistern wie stehen oder laufen oder so. Aber halt komplett gut, weil sie ist ja offensichtlich Englischlehrerin. Vielleicht spricht sie ja unfassbar gutes Englisch. Aber spätestens im Referendariat hat man ja Praxisphasen. Also da muss man dann ja wirklich ran und dann wird man auch beurteilt. Also so läuft es zumindest in Deutschland. Aber ich glaube, das Lehramtssystem ist in allen Industrieländern relativ ähnlich. Also in Japan wahrscheinlich musst du wahrscheinlich irgendeine Form von Praxisphase machen, bevor du Lehrer wirst. Und spätestens da ist bei den Fachleitern, die sie beurteilt haben, etwas schiefgelaufen. Liebe japanische Fachleiter, was habt ihr da gemacht?
Ja,
habt ihr geschlafen in den Unterrichtsmitschauen oder was?
Da ist wirklich alles ist schiefgegangen. Das kann doch nicht wahr sein.
Das Problem ist ja, diese Frau, die ist ja nicht nur eine Gefahr für ihre Umwelt, sondern auch für sich selbst.
Ja.
So, die bräuchte eigentlich einen Betreuer, also den hat sie jetzt, aber das darf doch kein Schüler sein. Was ist denn das für ein pädagogischer Totalausfall, dass jetzt der Schüler für die Lebensführung seiner Lehrerin verantwortlich ist? Also Entschuldigung, da würde ich mal beim Kultusministerium anrufen und würde denen das mal schildern. Also die Zustände da an dieser Schule sind ja untragbar, muss sofort zugemacht werden. Also schrecklich, schrecklich. Kann ich als Pädagoge...
Und an ihrer Uni genauso.
Naja, wie gesagt, das weiß man ja nicht. Wie gesagt, vielleicht hat sie ja in den Prüfungen total abgeliefert. Man weiß ja, das Lehramtsstudium ist ja unfassbar praxisarm. Also du hast ja erst extrem spät in der Lehrerausbildung deine Praxisphasen. Das heißt, es kann ja sein, dass sie bis dahin halt mit ihrer Prüfungsleistung und mit ihrer Fähigkeit zum Auswendiglernen oder so durchgekommen ist. Das weiß man nicht.
Aber da muss ich schon dann irgendwie wirklich so eine, sagt man Inselbegabung? Ich weiß es nicht, so eine Inselbegabung haben. Ja. Weil sie muss ja mehrfach beim Schreiben der Prüfungen immer vergessen haben, wie man atmet. Also, vielleicht das ist ja so.
Vielleicht ist sie ja ständig umgekickt, kippt in den Hörsaal und hat dann einen Härtefallausgleich bekommen und dadurch hat sie es dann gemeistert.
Da gab es wahrscheinlich eine Menge Härtefallausgleiche in ihrem Leben, ja.
Ja.
Naja, jedenfalls hat sie es jetzt geschafft. Jetzt ist sie Lehrerin an der Schule und, keine Ahnung, versagt. In jeder Hinsicht.
So.
Außer einem Schüler die ganze Zeit Titten und Arsch zu zeigen. Was?
Ja, aber das ist ja auch nicht so richtig. Also, an der Stelle muss ich mal sagen, also Gabby ist ja eh ein Hater. Auf den könnt ihr nicht hören bei solchen Anime. Der findet das alles scheiße, außer Keijo, haben wir gerade festgestellt. Ich bin ja der Edgy-Konnoisseur bei uns. Jahrelanger
nicht,
Kurator
nicht
des
Nicht nur
Edgy-Abends.
Außer Keijo, auch außer Keijo und Butt Attack Punisher Girl Gautaman.
Okay, den Credit gebe ich dir. Ansonsten bin ich ja so der Edgy-Konnoisseur, aber ich muss sagen, selbst ich war nicht ganz überzeugt davon. Liegt an zwei Dingen. Das erste, der Inhalt. Also, ich muss sagen, ich fand's stellenweise ganz cute. Vor allen Dingen auch so zarte Romance-Momente mal so dazwischen waren und so. Fand ich schon ganz niedlich. Und ich finde die Character-Designs auch niedlich. Die sind auch so ein bisschen sketchy. Und fand da waren ganz niedliche Stellen dabei. Ansonsten ist das halt ein Anime, der halt einen Trick hat, und zwar die Lehrerin macht irgendwas Dummes, der Schüler kommentiert das die ganze Zeit in seinem inneren Monolog mit: Oh mein Gott, ist das dumm, was diese Lehrerin da macht? Und das ist der Witz. Also daraus besteht die gesamte erste Folge und vermutlich auch der ganze Anime. Ist jetzt nicht so innovativ. So, jetzt könnte man als Edgy-Fan sagen, ja, okay, kann ich mit leben, wenn man zumindest gutes Edgy bekommt und ordentlich hübsche, nackte Körper sieht. Aber das ist auch nicht so richtig der Fall. Also der ist, was Edgy angeht, relativ zahm. Klar, man sieht mal einen Ausschnitt, Oder man sieht mal ein bisschen was von ihrem Hintern in einer Strumpfhose und so. Aber es ist, was moderne Edgy-Standards angeht, wirklich sehr zahm, würde ich sagen. Also das heißt, als Edgy-Fan kriegt man hier auch nicht unbedingt total viel geboten. Das heißt, auf beiden Ebenen liefert der nicht so wirklich ab. Pluspunkte gibt es dafür, dass der sich anfühlt wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Weil so das Mädel fällt um und dann sieht man sie in irgendeiner lasziven Pose, ist ein Witz, den zuletzt jemand im Jahr 2011 gebracht hat. Das heißt, nice, dass sie den mal wieder rausgekramt haben. Haben wir gerade wieder festgestellt, es könnte wieder so ein Anime sein, der irgendwie in der Herbstseason 2010 lief oder so. Deswegen fühlt sich das ein bisschen oldschoolig an. Das finde ich ja eigentlich immer ganz nice, wenn du so hinter den ganzen glattpolierten modernen Anime, die halt offensichtlich unter westlichem Einfluss entstanden sind, halt mal wieder solche Anime hast, die halt so pure Otaku-Anime sind. Aber ansonsten.
Wir hatten sogar ein Ending gesungen von den Seiyus, das total quietschig bunt war, was wir auch seit Jahren nicht mehr hatten, glaube ich.
Genau. Deswegen, also das finde ich ja immer ganz sympathisch. Und deswegen, ich finde diesen ganzen Anime ganz sympathisch. Wie gesagt, ich finde ihn stellenweise cute. Ich mochte den ganzen Nostalgiefaktor. Und es hat mich irgendwie unterhalten. Das wäre, glaube ich, so ein Titel, der wäre so, wenn es den Edgy-Abend noch geben würde, wäre der so knapp im Edgy-Abend gelandet. So als Filler-Titel quasi. Weil ja nicht so viele Edgy-Anime laufen mittlerweile. Und deswegen der Nachschub immer rarer wird sozusagen, hätte ich den knapp noch mit reingenommen. Aber privat, boah, schwierig, Diggi, schwierig. Also dafür hat er, glaube ich, dann doch nicht genug geliefert.
Im Chat wird gerade geschrieben, immer noch bessere Lehrkraft als Björn Höcke.
Das ist korrekt, da würde ich vollkommen mitgehen. True. Also lieber Bernd, nimm dir hier mal ein Beispiel. Werde lieber ein cutes Anime-Girl. Das hin und wieder mal ihre Brüste in die Kamera
versucht,
hält.
Ihre anderthalb Gehirnzellen irgendwie zu juggeln während des Unterrichts.
Naja, tut er doch. Ach so, also da gibt es keinen Unterschied. Also vom Intelligenzniveau, wobei ich würde sie ein bisschen cleverer einschätzen als Bernd Höcke, ehrlich gesagt.
Nein, das ist immer so diese gefährliche Annahme irgendwie so. Ich würde nicht sagen, dass Bernd Höcke ein dummer Mensch ist. Der ist leider einer von den gefährlichen, schlaueren Nazis. Der hat sehr, sehr dumme Ansichten.
Immer noch ein Nazi. Also immer noch nicht.
Er hat
also
sehr, sehr dumme Ansichten, aber sind halt gefährliche Ansichten und ja. Naja,
das sind
egal.
Gefährliche Ansichten, aber dennoch dumme Ansichten.
Ja, das stimmt, ja. Okay.
Also ich würde auf jeden Fall eher Jova Jova Sensei wählen als Bernd.
Als Landorf lade ich Sensei.
Genau.
Okay. Leute, wir kommen zu den Zahlen.
Endo. Ja. Auf MAL haben wir eine 6,47 bei 4086 Bewertungen. Stand es auch hier der 10.06.2026. Unsere Community gibt eine 2,75 bei 12 Bewertungen. Gabby.
Stabile. Ach, fuck, warte mal. Wenn ich dem jetzt eine 2 von 10 gebe. Ich fand den schon doch ein bisschen unterhaltsamer als das scheiß Detektiv-Ding davor.
Tja.
Nee, ich gebe trotzdem bloß eine 2 von 10.
No. Digga. Ich gebe eine 4 von 10. Ich fand's sympathisch, aber nicht sympathisch genug, um mich zum Weiterschauen zu animieren.
Und wir kommen zum letzten Titel für heute, und zwar The Warrior Princess and the Barbaric King. Im japanischen Titel Himekishi wa Barbario no Yome. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll.
Das Ding hat auch einen Simuldub spendiert bekommen und ist eine Manga-Adaption vom Studio Jumondo. Die hatten wir letztes Jahr mit Harmony of Mini und Headhunter to Another World. Der Manga läuft seit 2021. Als Regisseur haben wir Tanaka Takayuki. Der hat zuletzt Regie geführt 2006, vor 20 Jahren, bei der OVA Baldur Force Extra Resolution.
Aber jetzt ist er back! Jetzt ist er back!
Back, Mann! Ist auch jetzt.
Oh, das Comeback des Jahres!
Ist auch sein zweites Regiewerk jetzt insgesamt.
Boah, der Star-Regisseur kehrt ein letztes Mal zurück, um es allen zu zeigen.
Soundtrack ist von Okehasama Arisa, die war für die Soundtracks von Jujutsu Kaisen und Tagebücher der Apothekerin verantwortlich. Also unter anderem, die hatten ja jeweils mehrere Soundtrack-Komponisten. Und mehr gibt's dazu nicht. Jetzt gibt's einen Schrei von Endo und dann geht's los.
Ja! Gabby.
Ja.
Du kleine Schnuckelchen, erinnerst du dich noch an das, was wir beide Süßen abgemacht haben? Hinter der Ostkurve? Ja, das ist noch gar nicht so lange her und ich bin mir sicher, du weißt noch, was ich von dir will. Und wie du sicherlich auch bemerkt hast, die Fesseln, die du da an deinen Knöcheln oder an deinen Handgelenken hast, die sind von mir. Ja. Und auch der Ball, den du in den Mund gestopft hast, weswegen du nur so brummende Laute von dir geben kannst, der ist auch von mir. Und du weißt ganz genau, was ich jetzt mit dir vorhabe. Das wollte ich schon immer mal machen. Und zwar, pass mal auf, ich habe dir hier den Pesto-Auflauf gemacht, den ich immer wieder mache. Ist eins meiner absoluten Lieblingsrezepte, relativ simpel, aber ich sag mal, der Kilo Käse obendrauf, der macht es richtig. Ich nehme dir erstmal den Ball da raus und dann können wir auch ein bisschen reden. Bitteschön.
So, ja, klingt also, interessant, ja.
Pass mal auf. Also, das hier, dann eine Bekannte von mir, die ist professionelle Masseurin, die macht das richtig gut. Ich dachte mir, die muss das unbedingt mal an dir ausprobieren. Das ist immer so, du hast bestimmt sehr lange keine richtig gute professionelle Massage mehr bekommen, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Dachte ich mir nämlich, deswegen kriegst du das. So parallel kannst du noch dieses Mousse au Chocolat essen. Das habe ich letztens auch so für mich entdeckt. Also alle, die ich kenne, sagen, ich mache das richtig gut. Weiß ich nicht, was du davon hältst. Kannst du mir hinterher mal sagen. Ich hoffe, die Raumtemperatur passt. So, ansonsten kann ich die dann halt auch noch so einstellen, wie du es gerne hast. Ich habe noch so ein bisschen Entspannungsmusik im Hintergrund aufgelegt. Und nachher würde ich sagen, machen wir irgendwas Schönes. Weiß ich nicht, wir können, keine Ahnung, ins Phantasialand zusammen. Wir können aber auch was trinken gehen. Also auf meine Rechnung dann natürlich, ne? Noch einen kleinen Absacker hinterher oder so. Ich kenne eine richtig gute Kneipe in der Nähe, die brauen ihren Kamillentee selbst. Ja, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir so machen, ne?
Ja, klingt gut. Kackst du mir dann abends noch in den Arsch?
Ja, klar.
Nice.
Ich habe heute meinen sadistischen Tag. Das tut mir auch sehr leid. Aber manchmal muss das einfach raus.
Ja, ach, du weißt ja, ich mag es manchmal einfach wie Dreck behandelt zu werden.
Tja, dachte ich mir nämlich. Aber gut, bevor wir damit anfangen, eine kleine Sache müssen wir dann doch noch machen. Und zwar fass doch mal die Story von dem Anime zusammen.
Also, wir haben hier die Serafina. Die Serafina ist ist von einem Adelsgeschlecht und ist nicht nur Teil der Königsfamilie ihres Landes, in dem sie lebt, sondern ist auch gleichzeitig die stärkste Ritterin im westlichen Königreich, im Westen. Sie hat nur eine Sache im Sinn, nämlich irgendwie möglichst viel Möglichkeiten zu bekommen, Geld zu bekommen, irgendwie, damit es ihrem Land gut geht und damit es den Armen und Schwachen in ihrem Land auch gut geht, damit sie irgendwie was tun kann, damit die Probleme im Land aufhören. Und es gibt aber Probleme mit dem Osten. Im Osten leben die paar Barbaren, im Osten, da trauen sich nicht mal die Frauen hin.
Das ist richtig.
Und die Barbaren, denen soll ein für alle Mal jetzt der Gar ausgemacht werden. Also gibt es eine Mission, sie muss mit einem Herr in den Osten einfallen und dort die Barbaren niederschlagen. Das geht gehörig schief. Und sie wird gefangen genommen vom Barbarenführer Veor. Und der packt sie in einen Kerker, kettet sie an und sie denkt sich nun, ja gut, das war's dann jetzt für mich. Wir werden noch ein paar Informationen aus mir rausgefoltert und dann werde ich weggeworfen. Aber weit gefehlt, der Barbarenkönig, der hält sich nämlich an eine Tradition. Und zwar, wenn eine starke Kriegerin im Kampf besiegt wird, dann wird sie zur Frau genommen. Und diese Barbarentradition, an die hält er sich jetzt und möchte jetzt Serafina als seine Frau nehmen. Quasi, heirate oder stirb mäßig. Ja, und dann wird sie aus dem Kerker rausgeholt und ist jetzt Bückstück. Und das ist alles total cute und wholesome. Sind überhaupt nicht wieder irgendwie Sklaven und Force Marriage und aber nein, sie ist die Problematische, denn sie ist nämlich 8 Jahre älter als er. Er ist literarisch ein Kind, sie ist 26. Das
heißt, ich darf das geile Stück geil finden?
Ja.
Ja, ich darf das.
Aber nicht den Jungen.
verdammt.
Dessen leuchtenden Cock du am Ende der ersten Folge noch siehst.
Das ist richtig. Und er war sehr beeindruckend groß. Was mich übrigens annehmen lässt, dass dieser Anime hier versucht, sowohl auf männlicher als auch weiblicher Seite mehrere Kings abzudecken irgendwie. Also wir hatten in der ersten Folge die Protagonistin halt mehrfach nackt. Ich guck gerade mal, ich glaube, ihre Beine waren noch irgendwie schon wurde immer wieder so ein bisschen so der Fokus drauf gelegt. Sie hatte erst so ein Hemdchen an, wo man halt sehr, sehr viel von ihren dicken Schenkeln gesehen hat. Und später war sie dann vollständig nackt. Also da würde ich sagen, da würde ich dem Anime einen leichten Edgy-Faktor unterstellen. Der hat auch tatsächlich einen Edgy-Tag auf Anilist. Und am Ende haben wir halt den Typen, den Barbaren gesehen und seine dicken, durchtrainierten Beine und fetten Schenkel und dann aber auch am Ende seinen gigantischen Penis. Also unironisch hat man wirklich gesehen.
Ja.
Und es gibt ja viele Leute, die so einen Bada-Daddy-Kink haben. Deswegen, ich glaube, dass der schon so ein bisschen da rein will. Also ich glaube wirklich für verschiedene Zielgruppen wurde das hier in der Hinsicht konzipiert. Ansonsten, ich glaube, was der Anime so ein bisschen will, ist, dass der so im geistigen Fahrwasser schwimmt von This Time for Torture Princess, wo das ja auch immer so war, dass die Prinzessin so ihr angedroht wurde, sie wäre schrecklich gefoltert und am Ende war es dann so, dass sie damit gefoltert haben, dass sie ihr ein super leckeres Essen gemacht haben, aber sie kriegt nur kleine Bissen, bis sie endlich Geheimnisse ausspuckt, dann kann sie das Essen komplett essen.
Mit dem Unterschied, dass sie jetzt hier tatsächlich in der ersten Folge schon an Ketten aufgehangen wird, was schon legitim gefährliche Verletzungen erzeugt.
Ja,
aber das wurde
die in Tistan for Tortured Princess ja auch.
Ja, okay.
Also die war ja auch schon in Ketten. Das ignorieren wir mal an der Stelle. aber ansonsten, ich meine, da wird dann auch eine Romance draus entstehen. Ob man das jetzt problematisch findet oder nicht, das kann man dann entscheiden. Ich sehe durchaus, wie das problematisch sein kann. Vor allen Dingen, weil hier ja auch ganz offensichtlich mit weil oder obwohl, das ist halt jetzt die Frage, weil dass sie ganz offensichtlich mit Kinks gespielt wird. Weil ich bin ja immer so ein bisschen so der Meinung, dass Kinky-Werke nicht unbedingt 100% politisch korrekt sein müssen. Und dass es okay ist, dass eindeutige Fiktion vielleicht auch mal in den einen oder anderen Fetisch reingeht, der nicht 100% politisch korrekt ist.
Also ich bin jetzt auch der Letzte.
Solange es nicht komplett ernst inszeniert ist.
Ich bin jetzt auch der Letzte, der jetzt irgendwie hier einen auf Moralapostel bei Anime machen will. Ich finde nur einfach so, also für mich war das halt weder irgendwie etwas, was ich als Romance-Titel ernst nehmen kann, noch in sonst irgendeiner Art und Weise unterhaltsam, weil einfach das Setting halt,
mich auch
nicht. Ja, keine Ahnung, ich kann Romance-Titel, die auf Sklaverei basieren, nicht ernst nehmen. Also, ich könnte auch ein Harem in the Labyrinth of in Another World nicht ernst nehmen, weil das am Ende aus einem Sklavenverhältnis heraus entsteht. Aber irgendwie, da wirkt es in Folge 1 noch weniger extrem, sage ich mal, als hier. Weil der Sklavengefangenenstatus übersprungen wurde. Und hier wird es ja legitim einfach am Anfang der ersten Folge eingekerkert und ihr wird sehr, sehr klar gemacht, wenn du jetzt nicht Arsch gibst, dann ist der Arsch ab. Ne? Und
ja.
Ich weiß nicht.
Das ist halt so der Unterschied.
Auf dieser Basis auf einer Basis von einem Stockholm-Syndrom oder was auch immer dann hier jetzt entsteht, kann ich kein Romance-Anime ernst nehmen.
Bei so Anime wie zum Beispiel Harem in the Labyrinth oder Rido of Healer, oh Gott, das ist das Negativbeispiel.
Das ist natürlich super
romantisch. Ich meinte Shield Hero. oder Shield Hero ist das ja so, dass die Sklaven ja eher Familiare sind und die ja freiwillig diesen Sklavenstatus, / Familiarstatus wollen, dass sie dann halt gebunden sind an den Hauptcharakter. Kann man auch schwierig finden, verstehe ich vollkommen. Bei Harem in the Labyrinth kam noch dazu, das ist genau das, wovon ich gerade geredet habe. Das ist ein dummer Edgy-Anime. Und ich nehme den nicht ernster als einen dummen Edgy-Anime. Und genauso fälle ich auch nicht ernstere moralische Urteile als über dumme Edgy-Anime. Das ist bei einer Geschichte wie Rido of Healer, die sich ja selber durchaus ernst nimmt und die ja durchaus eine in dicken Anführungszeichen Moral vermitteln möchte, etwas anderes, weil da ist diese Moral etwas extrem Problematisches. Und der hier, ja, ich glaube, es will am Ende so eine Geschichte sein, so wie zum Beispiel Mahoutsukai no Yome, wo das ja auch so ist, dass sie gekauft wird als Sklavin, aber dann feststellt, oh, derjenige, der sie gekauft hat, ist ein super netter Mensch und ja, dann sich in den verliebt oder so, I guess. Weiß nicht, hab Marutsuke no Yome nicht so weit geschaut. Weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt, wo ich war, verliebt war. Aber das, darauf wird's hier hinauslaufen. Also ich glaube nicht, dass wir hier wirklich schlimme, schreckliche, brutale Sklaverei-Inhalte sehen. Gleichzeitig kann ich diese Romance aber auch nicht nachvollziehen. Also ich check total, was du meinst. Ich finde, das ist nicht sehr niedlich, wenn sich Leute aufgrund von Stockholm-Syndrom in jemand anderen verlieben. Und ich möchte niedliche Romance. Ein Beispiel dafür haben wir letzte Woche gesehen mit dem, ich vergesse immer, wie der heißt, der Anime da mit dem Mädel, das auch gezockt hat und so. Wie hieß der nochmal? Der hat doch wahrscheinlich keinen so komplizierten Titel gehabt.
I made friends with the second prettiest girl in my class.
Genau, second prettiest girl in my class. Genau, das ist zum Beispiel ein sehr positives Beispiel für Romance, die ich wirklich niedlich finde, wo sich einfach zwei Menschen wegen ihrer Leidenschaft, ihrer gemeinsamen Leidenschaft, ihrem Interesse, ihrer Chemie miteinander einfach interessant finden und sich langsam annähern. Das ist total süß und toll und hat ja auch diese Soulmate-Vibes. Aber es wirkt halt nicht sehr, als hätte jemand sein Soulmate gefunden, wenn man eingekerkert wurde als Sklavin. Wie gesagt, ich check den Kink dahinter irgendwie. Und das gönne ich den Leuten auch, solange es eben nicht eine ernste oder problematische Fantasie wird. Und problematisch wird es, finde ich, so ab dem Zeitpunkt, wo Leute gequält werden und die Situation nicht genießen, sondern wirklich brutal gefoltert und gequält werden und ja, ihnen Leid, irgendjemandem Leid zugefügt wird. Und das ist es hier anscheinend nicht, deswegen seid den Leuten, die das mögen, gegönnt, dass sie es mögen, aber ich fand's nicht interessant. Also ich fand's auch einfach wirklich nicht interessant. Also ich fand die Charaktere nicht interessant, ich finde die Charakterdesigns ganz hübsch, aber ansonsten finde ich die Charaktere nicht interessant, ich finde die Prämisse nicht interessant, ich finde nicht interessant, selbst wenn es dann am Ende eher in so eine Romance-Richtung geht, das war einfach nur zum Einschlafen. Ich meine, es sah okay aus, es war okay inszeniert, also da hat man sich jetzt hier keine große Grüße gegeben.
War auch sehr sparsam animiert und hatte ein paar Problemchen hier und da, also so für Jumondo-Verhältnisse, also für Jumondo-Verhältnisse tatsächlich besser, als was sie bisher so rausgebracht haben, aber war schon.
Ich gehe gerade durch die Folge und das sieht schon alles clean aus. Ja, also das ist dann wieder der
aber
Unterschied im Anspruch.
Aber sparsam.
Ja, super sparsam, aber sparsam ist für mich Durchschnitt. Das ist für mich okay.
Aber ja, die Charakterdesigns fand ich tatsächlich auch ziemlich nice. Schade drum, dass die jetzt bei so einem Titel zu tragen kommen, aber naja.
Verschwendet wurden.
Ja.
Ja, nee, deswegen. Also wenn man das Setting, also die Leute, die das Setting interessant, ich will das jetzt auch gar nicht so judgen, das klingt schlimmer, als es ist.
Ihr seid schreckliche Leute, Menschen, wenn ihr das enjoyt.
Genau. Die perversen Bastarde, die sich von sowas
meldet euch lieber freiwillig bei uns im Discord, damit ich euch auf Twitter an den Pranger stellen kann, ihr perversen Schweine.
Nein, also wen das Setting anspricht, der wird hier seinen Spaß mit haben, das glaube ich schon. Und wen es nicht anspricht, für den ist das aber auch ein easy Skip. Also da muss man jetzt nicht nach großen Qualitäten abseits davon suchen, weil viel hat er nicht zu bieten.
Außer den fetten Cock.
Das ist wahr. Aber den haben wir ja auch zu bieten. Deswegen hört
allerdings
mehr unseren Podcast
und schaut
Menschen unseren Season-Stream. Der übrigens, wie wir noch gar nicht erwähnt haben heute, um 19.30 Uhr, normalerweise jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nadaone.net/Livestream stattfindet. Da nehmen wir diesen Podcast hier live auf und schauen die Anime mit euch gemeinsam, reacten auch darauf und es gibt natürlich auch ganz viele Gespräche und Bonus-Content, die es nicht in einem Podcast schaffen. Das heißt, es lohnt sich sehr, da einzuschalten, wenn man mehr von NanaOne sehen möchte. Deswegen nadaone.net/Livestream ist Donnerstags um 19.30 Uhr eure Adresse. Ansonsten findet ihr auf nanaone.net auch unser Discord. Das haben wir heute schon erwähnt. Da könnt ihr mit uns darüber diskutieren, ob Sklaverei-Anime problematisch sind oder nicht. Und außerdem über ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel das leckere Essen, das Blacky immer kocht. Und der kocht schon wirklich sehr leckeres Essen.
Discordieren. Gabby. Auf MRL haben wir eine 6,83 bei 10.017 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 5,08 bei 12 Bewertungen. Endo.
Ich gebe hier eine 3 von 10. Das hat mir nicht wehgetan, aber das war auch nicht sonderlich gut, Gabby.
Dem würde ich mich anschließen, auch eine 3 von 10. Und damit haben wir zum Schluss nochmal eine schöne Gleichschaltung. Ah, sind mal wieder gesynkt und auf Linie. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns gerne mal 5 Sterne auf Spotify, da freuen wir uns darüber. Lasst uns gerne auch ein bisschen Feedback da und kommt in unseren Discord, nanaone.net. Und Ja, dann haben wir es geschafft für heute. Hört die Nanaman Contime, euer Anime-Podcast, euer Podcast über Conventions in Deutschland. Hört die Bonus-Time. Da sollte jetzt auch gerade eine Ausgabe draußen sein. Und wir nehmen dann gleich auch eine weitere auf. Oho, verrückt. Jo, möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Endo, oder möchtest du unseren Gast reinlassen?
Ich möchte unseren Gast reinlassen. Wen haben wir denn heute eingeladen? Ach so, eine Sache noch hinzufügen. Folgt dem Nana One Contime Instagram-Account at Nana One Contime. Mitch!
Mitch! Tschaußen!
Tschüss!
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19:30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.